Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cashflow Conference Podcast. Wir unterhalten uns hier über alles Mögliche, was das Thema passiven Cashflow angeht. Dafür gibt es den Cashflow Conference Podcast und auch die Cashflow Conference. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, sie ist extra aus den Vereinigten Staaten zu uns angereist. Es ist Celine Winter von der W5 Group, einem Immobilienunternehmen. Und sie ist eine, würde ich sagen, sehr junge Immobilienmacherin in einem sehr maskulinen Space und dann auch noch aus den USA. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Celine, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ja, ich bin Celine Winter.
Du hast, wir haben gerade noch drüber gesprochen, über deine Herkunft Frankfurt. Da werden wir dich ja auch in Kürze auch wiedersehen, weil du auf der Cashflow Conference sein wirst, auf der Bühne, wo du über ein bisschen das Thema Immobilien sprichst.
Genau.
Und es ist ja auch deine Heimat oder deine Herkunft Frankfurt. Deswegen ist es ja auch quasi ein bisschen ein Heimspiel für dich, oder?
Absolut. Ich bin auch in Frankfurt aufgewachsen, bei meiner Mama und meiner Oma. Und Frankfurt liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Auch wenn ich leider nicht mehr viel Zeit dort verbringe, bin ich doch noch im Herzen ein Frankfurter Mädchen, würde ich sagen.
Wie sieht es jetzt so aus in deinem Alltag? Also wo verbringst du deine Zeit und wo bist du am Wirken?
Also ich bin am Wirken, bin ich in den USA. Ich verbringe sehr viel Zeit in der Schweiz. Mhm. Hier außerhalb von Zürich und in Zürich und bin daher auch sehr viel am Hin- und Herreisen, was ehrlich gesagt die letzte Zeit ein bisschen zu viel war, alle zwei Wochen, vor allem auch mit der Zeitverschiebung. Aber man hat natürlich auch Verantwortung. Ich habe ein Team hier vor Ort in der Schweiz. Da will ich da sein und auch, dass mein Team halt sieht, dass ich alles dafür tue, auch vor Ort zu sein und mit denen zusammenzuarbeiten.
Das heißt, aktuell fliegst du zweimal Zürich, Miami die Woche, alle zwei Wochen?
Ja, so zweimal im Monat, würde ich sagen. Das ist schon sportlich.
Das ist schon anstrengend, ja. Das erinnert mich an meine Clubzeit, wo ich immer unter der Woche gearbeitet habe und dann bin ich freitagabends im Club und irgendwie sonntagmorgens raus und hatte ich zweimal pro Woche Zeitverschiebung von 10 Stunden. Das habe ich schon gespürt.
Ja, das geht leider bei mir nicht mehr am Wochenende, weil ich dann echt montagmorgens lieber sterbe, als aufzustehen.
Nicht mehr einsatzbereit, ja. Das kenne ich, das geht bei mir auch nicht mehr, aber ich habe es ein paar Jahre miterlebt, deswegen weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn das auch dauerhafter Zustand ist. Das ist schon sehr anstrengend.
Das ist echt anstrengend.
Und vielleicht kannst du mal kurz ein, zwei Sätze sagen darüber, was ihr quasi macht, bevor wir dann ein bisschen noch so in die Details reingehen, damit alle mal verstehen, was ist W5 Group.
Absolut. Also,
und woher kommt W5? Also Winter, okay. Und
genau.
Fünf, das weiß ich noch nicht.
Wir sind fünf Familienmitglieder.
Ah, okay.
Mein Papa, meine Stiefmama und meine zwei kleinen Geschwister. Ich bin die Älteste, daher auch die Erste im Familienunternehmen.
Die Thronfolgerin.
Absolut.
Cool.
Wir sind eigentlich gestartet, die W5 ist als Family Office gestartet in der Schweiz. Mein Titel ist jetzt Next Gen Principal, das hatte ich davor nicht gesagt. Mhm. Wir sind circa vor 16 Jahren, hat mein Vater unser Family Office gegründet. Er hat in Deutschland eines der größten Asset Manager gegründet und auch in Frankfurt an die Börse gebracht und hat dann seine Anteile verkauft und hat sich dann dazu entschieden, nach Amerika auszuwandern. Und ich glaube, die Idee war so ein bisschen, nicht in Rente zu gehen, aber sich schön in diesem warmen Florida niederzulassen und etwas mehr ein chilligeres Leben zu führen, da ich noch zwei kleine Geschwister habe, die wirklich sehr viel jünger sind als ich.
Was heißt sehr viel jünger?
Die sind 12 und vorgestern 14 geworden. Also echt noch meine Babys.
Oh, die dürfen noch nicht mal trinken, die Armen in Amerika.
Nee, das noch lange nicht.
Nee, da haben die noch ein bisschen Vorsicht, gell?
Ja, kann ich froh sein, dass ich trinken darf schon.
Ja.
Aber was wollte ich sagen? Genau. Und dann hat mein Vater hat schon immer sehr an die USA, war immer sehr USA-affin, seitdem ich ein kleines Mädchen war. Und hat dann angefangen, unser Vermögen, also sein Vermögen in USA-Immobilien zu investieren. Und wollte das tun, was er am besten kann, einfach nur in den USA, weil er einfach an den Markt so stark geglaubt hat. Und willst du was sagen?
Ja, ich wollte nur fragen, ob er in USA dann direkt in Florida war oder ob das schon von vornherein klar war. Florida, das ist so mein Ziel, weil aus welchen Gründen auch immer, Miami Vice und so, prägendes Alter.
Voll,
ich glaub,
total.
Ich kenne das bei vielen, die einfach deswegen in Florida gelandet sind, weil einfach der, sagen wir, der Film, die Filmindustrie, die sie dahin gebracht hat.
Ohne Witz, ich glaube, das war einfach so eine Sunny Boy Midlife, nicht Crisis, sondern jetzt mache ich mal das, was ich will.
War ja
und
auch
jetzt
dann nächster Step irgendwie, wenn genau. Das eine abgehakt war.
Ja, und ich glaube, ihn hat auch extrem das Wetter in Zürich gestört, obwohl heute ja strahlend blauer Himmel ist und die Sonne scheint. Und wollte einfach in die Sonne und the good life haben. Mhm. Ich glaube, das war's. Und dann hat er eben sich dazu entschieden, das zu machen, was er am besten kann. Er sagt immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich investiere weiterhin in Immobilien und zwar mit der Strategie, die ich schon in Deutschland damals mit dem Asset Manager eigentlich verfolgt habe. Und so kam eigentlich unser Portfolio zustande. Und dann vor circa 4 Jahren bin ich dann offiziell ins Familienunternehmen, also ins Family Office eingestiegen, auch ganz unten und habe erstmal alles so ein bisschen kennengelernt. Und habe dann, natürlich musste ich auch erstmal lernen, wie viel Verantwortung ich habe und wie viel Verantwortung auch Vermögen hat. Das war mir davor wirklich nicht bewusst. Ja, und dann saß ich da sozusagen in meinem Schloss, hatte da die Mitarbeiter, Papa war auch da, hab da ein bisschen hier gemacht, ein bisschen da gelernt, gearbeitet, hab mir überall ein bisschen meinen Respekt sozusagen verdient. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, mein Vermögen verwalten ist mir zu langweilig. Da muss ich irgendwo anders hin. Da muss ich entweder was Eigenes aufmachen. Ich hatte schon immer so einen sehr entrepreneurial Spirit. Ich wollte immer selber was machen. Ich wollte mich nie anstellen lassen. Ich wollte nie, dass mir irgendjemand sagt, du hast ein Blüschen anzuziehen und einen Blazer und darfst eigentlich gar nichts sagen und musst dich immer gut benehmen, weil das bin einfach nicht ich. So, ich kann nicht die Klappe halten. Ich muss sagen, was ich denke. Und wenn mir jemand sagt nein, dann geht's bei mir erst richtig los.
Ja, das ist ja eine gute Voraussetzung für Unternehmertum.
Ja, aber nicht für die Corporate-Welt.
Nö, ich glaube, da darf man dann wieder gehen, bevor man angefangen hat.
Genau.
Ich glaube, es ist auch immer ein großer Unterschied. Von außen wird es ja oft auch so wahrgenommen, okay, jetzt du als Person, du hast das Unternehmen dahingestellt bekommen und darfst jetzt darin wirken. Die meisten verstehen aber ja gar nicht, dass es sehr viel schwerer ist, was man nicht selber aufgebaut hat, weiter zu betreiben bzw. größer zu machen, als es selbst zu gründen. Weil wenn ich es gegründet habe, weiß ich halt, wie es geht.
Genau.
Aber wenn ich in das fertige Objekt komme oder in das fertige Unternehmen, dann habe ich keinen Plan. Und das dann kommt die erste
so
Krise
schwierig.
Und die erste Krise ist
vor
tief.
Allem, ich bin eingestiegen in einer Krise. Das war hardcore, aber ich habe viel gehört, oh Celine, du hast so viel Glück, du kriegst es einfach so hingestellt und du kannst einfach machen, was du willst und. Du kriegst es hingestellt und du hast gar keinen Plan, weil du eben keinen Plan hast, wie das aufgebaut ist. Und
das macht es ja auch so schwierig.
Absolut. Und jemand, der es aufgebaut hat, ist schon 40 Jahre in dieser Industrie drin. Ja. Und ich gerade mal angefangen. Sozusagen.
Ja, ich sehe das häufig und ich beobachte das auch oft bei Familien, wo Nachfolgen passieren. Wir haben ja auch ein paar, ich glaube eine berühmte Nachfolge sind die Grupps bei uns in Süddeutschland, die Bonita und der Wolfgang, wo das echt gut funktioniert, aber wo der Papa auch viel Arbeit geleistet hat, dass es funktioniert. Also es ist nicht so, die sind von heute auf morgen da gestartet. Die haben auch viele Jahre, eher Jahrzehnte zuschauen dürfen müssen und durften auch mal ein T-Shirt nähen, bevor sie irgendwie überhaupt was zu melden hatten.
Ja, das ist auch super wichtig. Ja. Ich hätte mir gewünscht, kann ich heute sagen, als Nachfolgerin, ich hätte mir mehr Struktur gewünscht. Bei uns war das überhaupt nicht strukturiert. Ich glaube, ich sage jetzt nicht, mein Vater hatte Glück mit mir, aber ich glaube, dass ich das machen kann, weil Immobilien schon immer Teil meines Lebens waren und weil ich anders aufgewachsen bin. Ich bin nicht mit Vermögen aufgewachsen. Das kam erst später.
Würdest du es als Vorteil beschreiben?
Dass es später kam, als absoluter Vorteil. Weil, was ich sagen will, ich habe 2 kleine Geschwister, die sind eigentlich schon eine andere, Generation als ich. Und ich möchte unbedingt ein Unternehmen schaffen und auch eine Kultur schaffen, wo meine Geschwister mal stolz sind, einzutreten. Aber ich glaube, ich bin sehr fest der Meinung, dass die beide mehr Struktur brauchen und ich bin bereit, das ihnen zu geben, weil das hätte ich mir auch gewünscht. Und deswegen glaube ich, ist es unheimlich wichtig.
Wenn du sagst, das kam bei dir erst später, wenn wir mal ganz vorne anfangen bei dir, so in der Kindheit, Grundschule, wie lief das bei dir?
Also ich bin eigentlich sehr normal aufgewachsen. Ich war am Wochenende immer bei meinen Omas. Meine Omas sind meine Lieblingsmenschen. Habe sehr viel Zeit mit ihnen verbracht, auch sehr viel von ihnen gelernt. Meine Mama hat gearbeitet, die hat Häuser saniert, Altbau saniert. Meine Eltern waren sehr früh getrennt. Ich war auch oft mit dem Kindermädchen einfach zu Hause oder mit den Omas, weil beide Eltern gearbeitet haben. Und mit Papa war es wirklich so, er hat alles dafür getan, immer da zu sein, als ich ihn brauchte. Aber letztendlich stand seine Karriere ganz vorne und dementsprechend war er halt auch busy.
Ja, du bringst einen Laden ja auch nicht so nebenbei an die Börse.
Nee.
Also spätestens, wenn es in die Richtung geht, dann Thema fehlende Struktur funktioniert dann nicht so gut.
Ja, absolut.
Und wie war deine schulische Laufbahn und was hast du da gemacht?
Ich war schon immer auf einer amerikanischen Schule. Mhm. Also es war schon immer Teil meines Lebens.
Hat dein Vater dir schon früh mitgegeben.
Ja, genau. Bin auch in amerikanischen Kindergarten in der FIS Frankfurt International School bei Oberursel. Und irgendwann kam dann so das Gespräch mit meinen Eltern. Vor allem mein Vater wollte nicht, dass ich in Deutschland stecken bleibe, aber er wollte, dass ich schon sehr früh mehr von der Welt sehe. Und dann kam irgendwann das Gespräch Internat. Und dann, ich habe vorher mit Fabian drüber gesprochen, irgendwie immer, wenn irgendwas auf den Tisch kommt, was mir Angst macht oder was mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausdrückt, bin ich so, okay, ich glaube, ich muss das machen. Und da war ich auch, da haben wir uns ein paar Internate angeschaut. Und dann habe ich das gefunden, was uns allen gefällt hat und auch gut zu mir gepasst hat. Das war auch nicht so weit weg, es war in der Schweiz. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, let's do it, let's try it.
Mhm.
Ja.
Und wie ging es nach dem Internat weiter?
Nach dem Internat, meine beste Freundin war eine Stufe über mir. Ich habe schon mit 16 abgeschlossen, daher eigentlich viel zu jung, irgendwo alleine hinzuziehen. Aber meine beste Freundin hat ein Jahr auf mich gewartet und ist gereist, damit wir zusammen nach London ziehen können und studieren können.
Wo habt ihr da studiert dann?
Ich habe an der Cass Business School studiert.
Sie auch?
Sie hat an King's studiert.
Okay, zwei ganz schlechte Adressen.
Ja, ganz schlechte Adressen. Ja.
Cool.
Und habe Finanzwesen studiert. Habe auch einige Immobilienkurse belegt. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, damals habe ich das ganze Schulische und auch die Disziplin und etwas zu erreichen, das ganze Thema noch nicht so ernst genommen. Ich glaube, da war ich noch in meiner Party-Era in London.
Ich sag mal, London ist jetzt auch nicht der schlechteste Standort dafür.
Ja, ich musste es echt...
Eher gefährlich sogar, würde ich sagen.
Ja, sehr gefährlich. Mhm. Vor allem für zwei so junge Mädchen. Aber ich muss sagen, ich habe es dafür jetzt auch echt aus meinem System raus.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe aber auch intensive Partyzeiten hinter mir gehabt.
Also ja, aber irgendwann ist es dann vorbei.
Ja, bei mir ist es komplett out of interest. Also ja, wenn Leute mir sagen, auch. Sie gehen Party machen, ich habe gar keinen Bock. Ja, also es ist krass.
Kann ich nicht.
Ja, sehr interessant. Und du bist dann quasi aus London wieder zurück nach Deutschland oder bist du dann direkt rüber in die Staaten?
Dann wusste ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich war so ein bisschen lost. Ich wusste, okay, jetzt fängt das richtige Leben an. Ich wollte auch nicht für immer abhängig sein von meinen Eltern. Und habe mir dann meinen ersten Job gesucht bei Peloton. Da habe ich die Assistentin vom Chef beim Feiern kennengelernt. Und dann habe ich da mal hingeschrieben. Und da waren die noch ein ziemlich kleines Startup und haben gerade die Expansion nach Deutschland gemacht. Und braucht natürlich auch jemand, der Deutsch konnte.
Ja, macht Sinn.
Genau.
Am besten beides.
Genau.
Ja.
Und so kam ich dann da rein, habe da angefangen, Kommunikation, Marketing, habe dann immer mehr mitgeplaudert bei den ganzen Strategie-Sessions, obwohl ich war da eigentlich gar nicht gefragt, aber ich hatte da trotzdem meine Ideen, die ich meinte, die muss ich denen dann nochmal mitgeben. Mhm. Und dann kam Covid.
Das heißt aber, kurze Zwischenfrage, du hast bis heute ein Free Peloton-Abo, oder?
Nee, nicht mehr.
Ah, schade.
Haben sie mir weggenommen.
Voll asozial.
Ja, ich weiß. Ja. und dann kam Covid und dann war ich super lost.
Aber Peloton ging durch die Decke in Covid, oder?
Genau, ging durch die Decke. Mhm. Es war so, so spannend und dann war leider mein Internship irgendwann vorbei. Mhm. Und dann meinten sie, würden sie mich nehmen, wenn ich wieder zurück nach London kommen würde. Und das wollte ich aber nicht, weil ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl mit London während Covid, weil ich man dort nicht so richtig in die Natur konnte. Ich habe mich schon so ein bisschen eingestellt auf das, was kommt. Und bin dann tatsächlich in die schöne Schweiz.
Ich kann es nachvollziehen. Ich war genau, als quasi die Borders geclosed waren, weil ich hatte so einen Kurs an der LBS. Und auf dem Hinflug war noch die Maskenpflicht nicht da. Auf Rückflug war sie dann da. Und
du konntest
auch
nicht, so schnell.
Du konntest auch nicht mehr rein und so. Das war richtig strange, weil da saß so ein Flugzeug in meiner Maske. Ich dachte so, Digga, was wollen die mit diesen gammeligen Masken? Es war strange.
Ja.
Ich habe mich auch nicht drauf eingestellt. Ich habe es als, das ist gleich vorbei wieder abgetan.
Und meine Mutter hatte mir das nämlich schon gesagt. Und meine Mama weiß super oft was im Voraus, wo jeder so ist. So.
Vielleicht sollte sie Aktientrader werden.
Ja, wahrscheinlich. Wo jeder so ist, was ein Bullshit. Und sie war so, Celine, du musst aus London raus, du kommst sonst nicht mehr raus. Und ich meinen Freund geschnappt, da waren wir schon ein paar Jahre zusammen und ich war so, okay, ich gehe auf keinen Fall alleine. Also komm mit, er ist sowieso Schweizer. Und dann sind wir in die schöne Schweiz und dann kam das richtige Lockdown. Und dann saßen wir irgendwann an Weihnachten zu Hause mit meinen Eltern und dann meinten sie zu mir, warum kommt ihr nicht mal nach Miami? Und dann meinte ich so, was mache ich denn in Miami?
Surfen.
Das hatte ich mir auch so vorgestellt, Surfen, Beach und Pina Coladas. Und dann meinten sie, nee, müsste schon was machen. Ich so, okay, dann mache ich meinen Master. Wollte ich eh in Amerika machen. Und dann habe ich in 6 Wochen mein GMAT geschrieben.
Was für ein Score?
Sage ich nicht. Ja.
Ich habe es auch mal versucht. Ich sag meinen Score auch nicht.
Ja, also.
Der war nicht so gut.
Ja, meiner war gut. Aber nicht so gut, wie ich wollte.
Ja,
ich will immer besser.
Ich will noch so ein EMBA irgendwo machen.
Ja.
Und irgendeine von den Ivy League Unis. Und die Scores waren nicht ausreichend. Aber ich habe denen auch schon eine E-Mail geschrieben, dass GMAT für den Arsch ist.
Ja.
Und kein Maßgabe.
Ich finde es auch gar kein.
Ist totaler Quatsch. Ein paar von den Großen haben es schon fallen lassen.
Ja.
Zumindest für die EMBAs. Weil die Leute haben keine Zeit, sich auf ein GMAT vorzubereiten. Und es gibt, glaube ich, auch keine Korrelation zwischen GMAT-Kurs und Erfolg im Business.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ja. Ja, spannend. Aber der ist schon auch fordernd, der Test, finde ich.
Sehr fordernd.
Ja, ist ein bisschen Wirtschaftsberaterprüfung-Feeling, weil einfach du musst viel in sehr kurzer Zeit sehr intensiv machen.
Ja, und man muss alles so schnell lesen und man darf sich nicht selbst stressen und das ist eigentlich so mein Schlimmstes.
Ja.
Ja.
Und dann, wo hast du dann studiert?
Ich habe an der Miami University, an der University of Miami, Entschuldigung, UM, mein Master in Sustainable Business gemacht, weil ich schon immer sehr auch an dem Nachhaltigkeitsthema interessiert war, weil das auf einmal so kam, aus dem Nichts. Und ich habe nicht verstanden, was damit, also für die nächsten Generationen das Konzept versteht. Al Gore
hat es so richtig gepusht, da ging es so richtig los.
Ja,
ja.
Das habe ich schon verstanden, das Konzept. Aber dass man das in die Wirtschaft mit einarbeitet.
Oder dass es sogar eine Grundlage für erfolgreiches Business heutzutage ist und ohne das geht's gar
nicht.
Hätte ja vor 3-4 Jahren auch noch keiner so richtig zugegeben.
Und das fand ich super interessant. Und meine Eltern waren immer sehr gegen Nachhaltigkeit. Die haben da nicht so dran geglaubt, so ein bisschen Old Mindset. Und ich wollte verstehen, weil sie meinten immer, das ist nur, dass man mehr Geld zahlt und bla bla bla. Und ich wollte halt verstehen,
okay. Ja, da geht der EBIT runter erstmal.
Genau, ja.
Aber wenn man es nicht macht, geht der EBIT ganz weg.
Genau.
Ist auch schlecht.
Ja. Und ich wollte halt verstehen, wie kann man Nachhaltigkeit, also nachhaltig sein und dabei Geld verdienen? Das war eigentlich die größte Frage.
Das ist auch interessant, weil das ja die heutigen, also von den Businessmodellen, viele nur funktionieren, weil sie nachhaltig sind und weil sie, keine Ahnung, energieeffizient sanieren oder, ich kann es nur für Deutschland sprechen, wenn wir irgendwas machen, dann sind immer Solaranlagen drauf, wir haben immer irgendwie Fassadenthemen, gerade eben machen wir so eine grüne Fassade bei einem von unseren Gebäuden. Ohne diese Themen hast du es auch schwierig. Und wenn ich jetzt
total schwierig
in Immobilienverkauf denke in Deutschland und ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber wir haben halt unsere Energieeffizienzklassen und wenn die schlechter als B oder C ist, ist eigentlich nicht verkäuflich.
Ja, das kriegst du nicht weg. Mm-mm. Ja, das stimmt.
Außer du verkaufst es einem Entwickler, der es wieder frisch macht, aber dann können wir es auch gleich selber machen.
Ja, also ich muss sagen, in den USA ist es ganz anders, weil so wie die Amis halt sind.
Wegen Trump.
Die erste Frage, die sie fragen, auch schon vor Trump in der Wirtschaft, ist, who pays the bill? Und mit dieser Frage haben sie auch absolut recht. Wer zahlt eigentlich am Ende dafür? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, dass genau deshalb während Covid und durch die Krise ist dieses Thema leider ein bisschen nach hinten gerutscht. Das ist den Amerikanern auch egal, weil es dort nicht so eine starke Regulierung gibt wie hier in Europa. Mhm. Was wir aber machen, und das ist auch Part meines Konzeptes und was ich auch in die Firma mit einbringe, all unsere Gebäude sind ESG-konform und das ist mir extrem wichtig. Und wir arbeiten ganz oft mit Partnern zusammen, wo ich dann sage, okay, wir machen den Deal, wo bleibt die ESG-Zertifizierung? Sagen sie, machen wir nicht, kostet 250k, machen wir nicht, auf gar keinen Fall. Und manchmal ist es sogar so, dass wir als Family Office auf diesen Extrakosten hängen bleiben und sie auch gar nicht ins Underwriting mit einarbeiten, sondern sagen, okay, das kommt aus unserer Tasche, weil wir als Familie dafür stehen.
Ja, nachher hast du auch, musst du ja auch ESG-Reportings abgeben, je nachdem, wie groß auch alles wird, kommst du in Klassen, wo du, also ich sag mal so, wenn wir gewisse Kreditvolumina haben, müssen wir mit einem guten ESG-Reporting weniger Zinsen zahlen.
Absolut.
Und das hat nachher auch schon einfach einen größeren Faktor, den man, glaube ich, nicht so schnell überblicken kann, wenn man so gemütlich vor sich hin macht. Aber auf einmal ist es was super Relevantes.
Absolut. Und du sagst es schon, man weiß nie, wie groß es wird. Ich baue unser Business gerade aus, habe jetzt die ersten Projekte gemacht mit Investoren, also ja, doch schon Investoren mit Partnern.
Willst du uns mal ein so ein Musterprojekt einfach erzählen, damit man sich vorstellen kann, was macht ihr? Also man könnte jetzt davon ausgehen, ihr baut, keine Ahnung, Storage Locations oder ihr baut Kraftwerke oder ihr baut Häuser, Einfamilienhäuser, also, Multifamily Homes, das kann ja alles Mögliche sein.
Ja, also unser Flagship, es gibt eins in Washington DC und eins in Miami. Ich nehme jetzt mal das in Miami, weil das ist mein Baby. Da haben wir unsere eigene Wohnmarke gebaut, die heißt I-5. Dementsprechend heißt es I-5 Wynwood, weil dieses Gebäude in Miami Wynwood steht, im artistischen Viertel.
Das ist da, wo die krassen Graffitis überall sind.
Genau, ja.
Ja, das ist geil, die Ecke.
Genau.
Da gibt es auch eine gute Bäckerei mit lecker Avocado-Brot.
Ja, das gibt es an jeder Ecke.
Ja, aber die ist schon krass.
Wie heißt
die? Ich muss raussuchen, ich kann es nachher sagen.
Genau, und da ist es so, da bieten wir Co-Living an. Mhm. Also das heißt ein Lease-Term. Ein Mietvertrag von mindestens 3 Monaten, was schon sehr kurz ist, was es so nicht gibt als Konzept, bis 12 Monate. Und dann kann man natürlich auch verlängern. Und das funktioniert so.
Wie viele Einheiten sind es da?
Es sind 217 Einheiten.
Wohnungen quasi.
Jetzt kommt das Ding. Es sind 217 Betten und eine Wohnung hat 3 oder 4 Schlafzimmer.
Okay, das ist also so ein bisschen 63 WG-Style.
Genau, ja. Okay. Und du hast immer dein eigenes Bad und du kannst auch digital mit einer App deinen Privatraum abschließen, also deine Tür. Cool. Und teilst dir dann halt mit 2 oder 3 anderen das Wohnzimmer und die Küche, die recht groß ist.
Ich habe eine politisch unkorrekte Frage. Wenn jemand seine Miete nicht zahlt, ist dann das Zimmer auch abgeschlossen?
Nee, dann gehen die raus.
Ja.
Dann ziehen wir die an allen 4 raus.
Ja, ist ja ein bisschen anders als bei uns. Wir haben schon überlegt, ob wir es bei uns machen mit so elektronischen Schlössern, aber das geht bei uns ja leider nicht. Da würde sofort der Krieg ausbrechen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Okay, also das ist quasi eher so Midterm-Living.
Short-Term würde ich schon nennen.
Ja, Short-Term.
Ja.
Bei uns ich meine,
Flex-Living.
In Deutschland ist ja gerade so, da hast du super viel mit Airbnb und dann gab es so eine Lücke und die hat jetzt so ein Dienstleister geschlossen, so ab 3 bis 6 Monaten oder so. Und da ist auch sehr viel Nachfrage gerade in Deutschland danach tatsächlich. Ich denke mal, in Miami wird das nicht anders sein, weil das wäre eine noch viel, viel krassere Metropole.
Absolut. Und ich glaube auch, es kommt auch immer aufs Gebäude an. Also was wir machen, wir versuchen natürlich auch den Mieter zu halten, länger als 3 Monate. Ja. Das ist ja klar.
Spart Kosten.
Genau. Ja. Und weil wir die Occupancy hochhalten wollen. Was wir machen, wir bauen unsere Gebäude Gen Z konform. Was heißt das? Das heißt, dass du eigentlich in einem 4- bis 5-Sterne-Hotel lebst und einfach eine sehr kleine Wohnfläche hast.
Habt ihr Wäscheservice?
Wir haben einen Washer und Dryer in der Wohnung.
Ja, okay. Ja. Habt ihr ein Gym da drin oder sowas?
Wir haben State-of-the-Art Gym. Mhm. Wir haben Coworking Space. Wir haben einen Roofdeck-Pool.
Mhm.
Wir haben eine Grill-Area, eine Barbecue-Area.
Nicht ganz unwesentlich in Amerika.
Ja, wir haben einen Club-Room.
Mhm.
Wir haben einen Entertainment-TV-Room. Mhm. Wir haben einen Ping-Pong-Room. Wir haben sogar in einiger unserer Buildings einen Golf-Simulator.
Mhm.
Also das ist schon echt geil, was man da machen kann und wozu auch die jungen Menschen bereit sind, Miete zu zahlen. Und ich kann wirklich mit 100% sagen, dass für die gleiche Fläche wird der Mieter bei uns im Monat $150 mehr zahlen als bei unserem Nachbarn.
So. Gut, wenn das Rounding passt und die Angebote.
Ja.
Ich sag mal so, wenn du sonst ins Fitnessstudio gehen musst noch, dann hast du sowieso schon die 150 genau. Dollar fast schon raus.
Und was auch noch ein sehr großer Teil davon ist, es ist sehr, sehr mühsam, aber das versuche ich natürlich auch als Second Gen und Young Gen sehr stark anzukurbeln, ist dieses Thema Community und dieses Thema Loneliness Pandemic.
Wie geht dir das an, das ganze Thema?
Also für mich ist es so, jeder ist so sozial zu 150% vernetzt zu so vielen Menschen und können kaum jemanden anders in die Augen schauen und eine Konversation halten, die mehr als 6,5 Minuten geht.
Ja. Und wir haben schon 26 geschafft.
Ja, siehst du. Ja. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir einen Wohnraum, ein Zuhause erschaffen wollen, wo die Leute, die jungen Menschen das Gefühl haben können, nach Hause zu kommen, Freunde zu finden, mit Gleichgesinnten auch ihr Netzwerk zu erweitern. Zum Beispiel machen wir Abende zum Thema, das ist ganz schön schwer hier, das Mikro, zum Thema,
Bizeps-Training.
Ja, zum Thema KI und AI haben wir total einen Brain-Tech-Guy, der bei uns wohnt. Und der macht halt mal einen Abend einen TED-Talk und spricht mal über seine Karriere, über das, was er macht. Und so versuchen wir halt, ein Ökosystem zu kreieren, wo unser Mieter quasi gar nicht mehr aus unserem Objekt raus muss, sondern alles, was er braucht und noch viel mehr, was ihn auch weiterentwickelt und wirklich als Mensch d'accord macht und glücklich macht, versuchen wir ihm alles in diesem Raum zu geben.
Das ist sehr spannend, weil also ich kann das aus der Clubwelt nur bestätigen, dass aufgrund, sagen wir mal, also ich sehe den Übeltäter eher in den Dating-Apps fast, weil alles sofort immer verfügbar ist und immer sofort durchs nächstbessere ausgetauscht wird im, sagen wir mal, Tages-, Wochen-, Monatsrhythmus.
Ja.
Die Leute halt wirklich einfach irgendwie am Nachher alleine bleiben.
Und ja, das ist auch so.
Das ist echt schwierig, das irgendwie zu bekämpfen. Vor allem, ich glaube, umso größer die Stadt wird, ich kenne super viele Leute in New York, die verzweifeln halt.
Absolut.
Weil es ist aber auch eine gefährliche Stadt für sowas, aber grundsätzlich Großstädte und solche Flächen, hast du in Berlin ja das Gleiche, das fehlt, wo ich dann, wie du sagst, Gleichgesinnte treffen kann.
Ja.
Das ist echt eine spannende Idee, weil du dadurch nicht natürlich auch total die distanzierst von ganz vielen anderen Immobilienangeboten, weil du verkaufst natürlich keinen Wohnraum, sondern halt dieses Zugehörigkeitsthema.
Genau, und das ist halt auch für den Exit, wenn man jetzt mal 3 bis 6 Jahre vorausschaut, ist das auch ein mega wichtiges Thema, weil wir fangen natürlich an, das in den Immobilienwert mit einzurechnen.
Könnt ihr das in Amerika auch dann wieder nachbeleihen, oder?
Was
also du hast ein Haus gebaut, das kostet 10 Millionen und nachher bewirtschaftest du es so, dass es 20 wert ist, dann kann ich das ja auch noch nachbeleihen.
Ja, natürlich.
Das ist in Deutschland nicht so leicht wie in den USA, glaube ich.
Ja.
Das ist schon ein strategischer Vorteil.
Genau.
Da habt ihr bessere Cap Rates dann als wir.
Ja, die haben wir.
Zinseszinseffekt zieht dann durch.
Genau.
Mit der richtigen Steuerstruktur kann man Miami das bestimmt auch ganz gut gestalten.
Ja, das stimmt.
Ja, sehr spannend. Und wenn du jetzt sagst Exit, planst du, dass das irgendwann mal geexitet wird, das ganze Business?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde nein. Ich habe immer so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob es ein Issue ist, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich meine immer, ich müsste es jedem beweisen, dass ich das auch kann.
Mhm.
Vor allem, weil...
Gut, die Problematik ist einfach mit so einem Elternhaus, ist es einfach schwierig, wenn ich mich nach oben vergleiche, und das mache ich unweigerlich, dann... Habe ich halt immer jemanden, der es schon hart performt hat.
Erstens das, aber ich finde, ich bin jetzt nicht der älteste Sohn. Weißt du, was ich meine? Und ich will...
Ist in unserer Generation egal.
Ja, genau, ist es auch. Aber ich habe nicht nur mit unserer Generation zu tun.
Nee,
wenn
wahrscheinlich
ich mit unserem
ganz im Gegenteil.
Refinanzierungsbanker spreche, der ist nicht so alt wie du und ich. Glaub mir, der hat auch nicht unsere Ansätze.
Der hat bestimmt richtig nice Hosenträger.
Genau, der hat richtig Bock, sich mit mir zu unterhalten. Glaub mal, was der denkt, wenn ich die Tür reinkomme.
Ja, ich weiß nicht. Also ich kann
ich dir sagen. Was will die denn hier?
Genau in dem Akzent.
Ja, in Miami vor allem.
Ja, ja.
Nein, aber das ist schon ein großes Thema.
Du hast schon noch alte weiße Männer-Style da einfach am Laufen.
Ja, und es ist halt immer, für mich ist das okay, unterschätzt zu werden. Das ist für mich alles in Ordnung. Aber ich will halt dann delivern.
Mhm.
Und ich will Leuten zeigen.
Dann kann er nichts mehr sagen.
Ja.
Ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich meine, ich hatte das schon so mit 22 in der Immobilienbranche, weil die immer gesagt haben, ja, der ist zu jung. Du hast jetzt noch in dem Zusammenhang die erschwerende Umstände, dass du eine Frau bist und dann noch aus dem Ausland kommst. Und ich kann mir das einfach auch vorstellen, dass es super schwierig ist, da ernst genommen zu werden. Bis mal die ersten Zahlen halt da liegen, weil ich glaube, gerade bei Amerikanern zählen Zahlen mehr als alles andere.
Ja.
Wenn du dann die Performance bringst, dann ist es wahrscheinlich auch dann schon cool.
Ja, ich glaube, ich habe mir jetzt über die letzten, vor allem in den letzten 2 Jahren, ich mache das ja schon seit circa 4 Jahren, aber ich glaube vor allem in den letzten 2 Jahren und unsere Deal-Closings, die ich eigentlich vorangebracht habe, habe ich mir jetzt schon auch intern den Respekt verdient und habe gezeigt, okay, ich kann das machen und ich bin successful in dem, was ich mache. Und Erfolg ist kein Zufall. Ich bin nicht nur die Tochter von, sondern ich kann das.
Ja, es ist spannend zu sehen, dass du auch da sehr offen drüber redest, wo du auch sagst, hey, das sind meine Schwierigkeiten, das sind meine Ängste oder da habe ich einfach Issues mit, weil die meisten erzählen es ja nicht gerne.
Und ja, ich glaube, es ist aber ja wichtig. Teil davon.
Ja, es ist halt wichtig fürs Wachstum und macht dich auch viel nahbarer dann für alle, die es hören, die vielleicht auch mal eine ähnliche Situation haben, weil wir ja schon auch sehr viele nachfolgen in Deutschland.
Ja, total.
Also es sind viele Tausend jedes Jahr.
Ja.
Und ich glaube, da werden viele Probleme kommen.
Glaube ich auch. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist nicht nur alles schlecht und ich will nicht nur über die Ängste reden. Ich bin so dankbar, dass ich meinen Papa habe, der immer hinter mir steht und mir alles beigebracht hat, was ich weiß.
Ist dein Coach quasi.
Ist mein Coach, ist mein Mentor. Den kann ich nachts um 3 anrufen. Wenn
da freut er sich besonders, oder?
Manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt drauf an, wegen was.
Und wie oft rufst du ihn so nachts um 3 an?
Manchmal zu früh morgens, da ist er ziemlich genervt, weil ich immer so früh aufstehe.
Das heißt, du stehst hier um 5 auf und sagst so um 5:30, jetzt wird es Zeit, dass Papa auch mal aufsteht.
Ja, weil dann habe ich Zeit nachzudenken. Wenn man den ganzen Tag immer nur am Tun ist, deswegen arbeite ich auch gerne am Wochenende, weil ich habe Zeit, über Sachen nachzudenken.
Ja, das ist ein Vorteil, da redet auch keiner rein und wenige Leute rufen an und keiner kommt ins Büro.
Ja,
und
keiner nervt dich, keiner will irgendwas, das ist schön.
Ja. Zurück zu dem Exit-Thema. Ich bin ja gar nicht Exit-driven irgendwie.
Warum nicht?
Ich habe keinen Bock zu verkaufen. Also ich wüsste nicht, was ich... Ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis, das zu verkaufen. Aber mich interessiert dann, weil wenn du sagst, du hast da schon eine Idee, da hinzugehen, wie sieht das aus oder wie viele von euren Winewood-Buildings gibt es dann in 15 Jahren? Hast du irgendeine Idee, eine Richtung, wo das hingehen soll? Oder sagst du, hey, ich mache one by one und dann schau mal, wo es hingeht?
Ich würde sagen, wenn ich jetzt sagen würde, wo sind wir in 5 Jahren? Das ist eine sauschwierige Frage.
Sehr
weil
schwer, ja.
Immer wenn ich ausspreche, was passieren wird, kommt der liebe Gott und macht mir erstmal einen dicken, fetten, roten Strich durch die Rechnung. Deswegen, ich glaube, I go with the flow one by one. Ich habe einfach richtig Drive und Lust da, das groß zu machen. Ich weiß auch nicht, ich kann dir auch nicht erklären, wie. Ich habe keinen Plan. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in 5 Jahren aussieht. Vielleicht ist es auch in 5 Jahren einfach kacke gelaufen, weiß man ja auch nicht.
Ja.
Vielleicht ist in den USA Krieg, was ich nicht hoffe. Aber you never know, weißt du?
Ich glaube, da, wo wir gerade sitzen, ist es wahrscheinlicher, dass wir in Probleme geraten.
Das glaube ich leider auch. Ja. Genau deswegen machen wir ja das, was wir machen. Deswegen gibt es auch so viele andere, die daran so stark interessiert sind, bei uns mitzumachen, obwohl wir es ja gar nicht...
Du meinst auf Investorenseite?
Wir wollten gar keine Investoren.
Ja gut, aber wenn man ein gutes Produkt hat, kommt immer irgendjemand und sagt, hey, ich würde Geld gerne bei dir anlegen.
Ja, es
passiert automatisch.
Gleichgesinnte Familien, wo, sage ich mal, die Next Gens jetzt langsam mit reinkommen.
Ich finde das, ich muss kurz hier einhaken, wichtig für viele, weil viele, die hier zuhören, die machen Immobilien und sprechen oft über Co-Investments und Investoren und die fragen mich immer, hey, wie kriegst du Investoren? Und dann bin ich manchmal, weiß ich nicht so genau, was ich antworten soll, weil ich auch keine Ahnung habe. Und ich sage immer, die sind halt einfach da irgendwie. Und ich glaube, das Thema funktioniert übers Produkt. Also wenn du gut bist, also so gut, dass andere das sehen, dann hast du keine Chance, als dass Leute auf dich zukommen und sich dir anbieten.
Also ich bin kein Salesmensch. Ich kann dir nichts jetzt so verkaufen. Das wäre, ich glaube, ich wäre auch die schlechteste Maklerin, die die Welt jemals gesehen hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann also kein Selling Sunset Auftritt.
Nee. Aber ich muss sagen, Zahlen sprechen sehr, sehr stark.
Das meine ich, ja.
Und wenn man die hat und die Story dazu passt und man einfach mal den Mund aufmacht und mal offen und ehrlich erzählt, was man macht, was man erreichen will, was die Idee dahinter ist und das Zahlen, das Bestärken.
Ja.
Man muss halt auch authentisch sein und ehrlich sein. Ich versuche hier niemanden irgendwas zu verkaufen oder sonst was.
Das macht vielleicht auch viel daran aus, dass Leute Interesse haben, mit dir zusammenzuarbeiten, weil die werden halt nicht verkauft.
Ja.
Und immer wenn sie merken, dass ihnen gerade was verkauft wird, finden sie die meisten das nicht so geil. Also mir geht es ja auch so. Wenn jemand ein starker Verkäufer ist, versuche ich den immer loszuwerden, weil ich dann nicht, sagen wir, ich habe so eine Schwierigkeit, wenn jemand eine sehr starke Persönlichkeitsstruktur hat und der wickelt mich dann um Finger und dann gehe ich aus dem Raum aus und denke, das war geil. Und 2 Minuten später denke ich, nein, das war richtig scheiße. Und von so Leuten muss ich mich so hart distanzieren. Ich kann auch nicht mit denen dann weiter Beziehungen führen, weil ich muss dann einfach sagen,
ja, ich
du wickelst mich immer wieder um Finger und da habe ich gar keinen Bock drauf.
Und das Lustigste ist eigentlich, dass ich wollte gar keine Investoren, sondern was ich machen wollte, ist mein Netzwerk zu den jüngeren Investoren und jüngeren Menschen in der gleichen Space wie wir, sag ich mal, in der gleichen Situation wie ich. Ich wollte mein Netzwerk ausweitern. Ich habe erzählt, was ich mache, weil ich wollte, dass diese Menschen mir auch zurückerzählen, was sie machen und mich anderen Menschen in dem gleichen Circle auch vorstellen, damit ich auch mit denen darüber sprechen kann und einfach besser werde in dem, was ich tue. Und so kam das eigentlich.
Ja, läuft bei mir genau gleich. Ich spreche mit Leuten und dann entsteht einfach irgendwie was aus Versehen.
Aus Versehen.
Ja, das ist halt so. Ich glaube, wer sehr aktiv ist, hat das, sagen wir mal, das Problem. Ich glaube, das funktioniert halt über Kommunikation, aber da kommen wir wieder zu diesem Community-Gedanken von dir zurück. Wenn du in keinem Netzwerk unterwegs bist und nur zu Hause hockst, dann wird es halt schwierig, erfolgreich zu werden.
Ja, das ist auch so.
Also es geht schon besser, wenn man rausgeht und mit Leuten spricht. Und es ist auch immer wieder erstaunlich für mich, wie viel der einzelne Kontakt zu vermeintlich vollkommen irrelevanten Leuten bringt. Ob es ein Learning ist oder irgendwie ein Kontakt oder was weiß ich oder irgendwie einfach ein gutes Gefühl, das die Person einem gibt.
Aber das ist ein Mindset.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist absolut ein Mindset, weil ich sage auch immer, ich habe mal zu meiner Mami gesagt, oh, ich habe gar keine Lust jetzt auf das Meeting, das bringt mir eh nichts, ich konnte nicht Nein sagen. Und sie so, Celine, du denkst absolut falsch. Du musst immer schauen, was kriegst du dabei heraus und vielleicht ist es was ganz anderes. Und sie hat recht, das ist einfach.
Wenn ich ein Meeting habe mit jemandem, auf dem ich keinen Bock habe, frage ich im Vorfeld schon, was erhoffst du dir vom Meeting, was willst du von mir und lass mir 2, 3 Fragen beantworten und das reduziert die Quote an Kack-Meetings massiv, weil die Leute dann nicht mal mehr antworten.
Ja, das stimmt.
Das gefällt mir gut. Ich sag auch manchmal Meetings einfach ab.
Ja.
Das ist im digitalen Zeitalter übelst leicht, bei Google Meets auf Nein zu klicken.
Ja.
Das macht mir auch Spaß.
Aber ich hab eh gesehen bei deinen Videos, dass du auch mal gerne Nein sagst und das finde ich sehr gut, weil das kann ich sehr schlecht.
Ja, ja, ich habe das gelernt. Ich hatte auch mal eine Phase mit 30 Firmen und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht gut. Das ist sehr defokussiert und inzwischen sind wir auch viele Tochtergesellschaften, aber zumindest unter einem Dach und wir machen nur ein Thema.
Ja, das ist auch wichtig, seine Nische zu haben.
Bin ich ein bisschen stolz, dass ich nicht so viel mache. Wir haben noch so ein paar Sachen, die müssen wir noch so ein bisschen ausfaden. Aber,
ja, haben wir aber auch. Ich glaube, das ist normal.
Ja, 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 das lässt sich schwer vermeiden. Kurz nochmal zu den Immobilien. Das interessiert ja sehr viele. Deutsche Immobilien, seid ihr nicht so aktiv, oder?
Nicht mehr aktiv, wir halten passiv.
Mhm. Wo also habt ihr das in Deutschland?
In Frankfurt, in München und in Berlin.
Okay, also seid ihr da eher in sehr guten
Lagen. Und in Magdeburg.
Je nach Einkaufsjahr ist es trotzdem ein guter Deal.
Genau,
ja.
Richtig.
Kurz vor Intel, kurz vor vielleicht Intel wäre es nicht gut gewesen, aber wenn es ein paar Jahre da schon liegt, dann hat es sich auch ganz gut entwickelt.
Ja.
Und das sind auch wohnwirtschaftliche Sachen?
Ja, es sind alles Mietwohnungen, mhm. Also Micro-Apartments.
Ja. Habt ihr das selber gebaut? Oder ist das Bestand
der... Ja, wir haben das selber gebaut, die ganzen Sachen.
Kurze Frage, in Amerika baut ihr auch alles selber oder nehmt ihr bestehendes?
Partner.
Ja, aber macht ihr Neubauten?
Wir bauen, wir bauen alles selber. Wir machen jetzt auch so ein bisschen Value-Add,
mhm.
Um uns ein bisschen auch zu diversifizieren und mhm. so. Und weil wir da ein paar Ideen haben, das gleisen wir gerade auf.
Ja,
okay. Quasi, ne? Aber wir sind eigentlich spezialisiert auf Ground-Up-Development.
Und in Deutschland ist eure Perspektive, ihr kauft noch zu oder ihr entwickelt einfach den Bestand und lasst es so, wie es ist?
Wir lassen es so, wie es ist. Ich will irgendwann das Portfolio mal loswerden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sag Bescheid.
Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das anstelle. Ich glaube auch nicht im Moment, weil einfach die Zeit.
Ich würde es jetzt ehrlich, also ich würde es jetzt nicht machen.
Ja, danke.
Weil,
weiß
also,
ich auch.
Alle sagen wir mal, wenn ich jetzt so in Tranchen von 5 bis 15 oder auch mal 20 Millionen denke immer für einzelne Teile von so einem Portfolio. Wir haben oft keine Konkurrenz bei den Angeboten. Also wir sind häufig alleine und wenn wir die Einzigen sind, die was bieten, ist das kein gutes Zeichen für den Markt.
Das ist auch so. Deswegen möchte ich es auch jetzt gerade nicht verkaufen. Aber in der Zukunft, ich würde mich gerne zu 100% auf USA fokussieren und auch all unsere Ressourcen auf unsere Nische halt voll zu 110% einbringen und nicht immer abgelenkt werden durch dieses kleine Portfolio, was da noch ist wie so unser schreiendes Kind zu Hause.
Ja.
Das ist.
Ich glaube, für viele der Zuschauer ist kleines Portfolio relativ. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du dann da noch 16 Mieter hast, die jeden Monat irgendwie ein Glühbirnenproblem haben, stört es halt, wenn du auf der anderen Seite gerade 2000 Einheiten bauen willst.
Ja, das stimmt.
Sehr spannend, ja. Celine, jetzt haben wir über super viele Sachen gesprochen. Das war sehr aufschlussreich. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr über eure Company und was ihr so tut und bin umso mehr gespannt zu sehen, wie das da Ganze auf der Cashflow Conference laufen wird, was da so alles noch kommt. Das wird ja bestimmt auch für den einen oder anderen noch ganz spannend.
Ja.
Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Leute, die US-Immobilien machen.
Echt?
Ja, die anderen sind eher so im Arizona-Raum unterwegs. Ist auch ganz lustig, bei denen war ich auch schon.
In Arizona?
Ja, die bauen sich gerade extrem nice Häuser. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch. So 2000 Quadratmeter Wohnfläche, das ist so nicht der übliche Standard in Deutschland.
Nee.
Da sind wir eher durch 10.
Ja.
Aber da ist halt Platz. Und das ist echt, die machen es ganz nice. Ein anderer macht so Grundstückshandel. Auch sehr spannend. Und ein anderer, ja okay, der ist jetzt nicht Amerika, aber der dealt mit Grundstücken in Kanada. Das ist auch spannend. Aber es sind sehr weit weg von euch. Also es ist quer verteilt durch die Staaten, ja, das ist ganz spannend. Also ich denke, da wirst du auch noch einen geilen Input liefern. Das ist spannend. Und du bist die einzige Frau aus Amerika, das ist auch cool.
Ich freue mich auch extrem drauf. Ich kann es kaum erwarten.
Ja, sehr cool. Dann, Celine, vielen Dank dir.
Danke dir.
War sehr spannend für deine ganzen Insights, Ängste, Pläne, Wünsche, wo es hin soll und die Hintergründe. Und ich würde sagen, das nächste Mal dann auf der Cashflow Conference.
Auf der Cashflow Conference im Juli.
Ja, wir haben übrigens so Feuer an der Bühne, dass es so richtig geil aussieht auf den Videoaufnahmen. Dafür habe ich mich eingesetzt. In Frankfurt dürfen wir, in Stuttgart hätten wir nicht dürfen.
Ja, deswegen.
Es wird eine große Bühne.
Frankfurt's the best.
Ja, das wird sehr cool. Vielen Dank dir.
Danke.